Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Schön, dass Sie dabei sind. Morgen ist es 80 Jahre her, dass erstmals Atomwaffen in einem Krieg eingesetzt wurden. Am 6. August in Hiroshima und kurz darauf am 8. August 1945 in Nagasaki. Wie an die Folgen dieser Katastrophe erinnert wird, dazu gleich mehr. Dann besuchen wir die Funking Fashion Factory des aus Mali stammenden Franzosen Lamine Badiane Kouyaté.
Most of the time is feeling that to catch up in the street.
Tja, seine Inspiration, die Straße, und gleichzeitig setzt er voll auf Recycling. Kein Wunder, dass es sein Label Julibet jetzt ins Museum geschafft hat. Ums Klima geht's heute auch in unserer Sommerreihe. Wir fragen den Kulturwissenschaftler Thomas Macho, welche Rolle Kultur beim Klimawandel spielen kann. Und dann fragen wir, wie aus ausgestopften Tieren Kunst wird. Zu erleben im neuen Art Zoo Museum in Amsterdam. Am 6. und am 9. August 1945 warfen die USA Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. 80 Jahre ist das jetzt her, Hunderttausende Menschen starben, Japan kapitulierte. Die Katastrophe hat sich tief in das kollektive Gedächtnis eingeschrieben. Rund um den Globus wird in diesen Tagen der Opfer gedacht und natürlich besonders an den betroffenen Orten. Wie sich die Erinnerungskultur verändert hat in den vergangenen Jahrzehnten, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Historiker und Japanologen Reinhard Zöllner gesprochen. Er leitet die Abteilung für Japanologie und Koreanistik an der Universität in Bonn. Schönen guten Abend, Herr Zöllner.
Guten Abend, Frau Burkhardt.
Herr Zöllner, wir leben in Zeiten, in denen Russland und die USA mit atomaren Schlägen drohen. Wie wird in diesen Tagen in Japan an die beiden Atombombenabwürfe vor 80 Jahren erinnert?
Ganz besonders intensiv natürlich, weil die Erinnerung immer noch sehr tief sitzt. Sie ist inzwischen von dem, was man als kommunikatives Gedächtnis bezeichnet hätte, also das, was Menschen untereinander aus eigener Erfahrung teilen können, der kulturellen Erinnerung gewichen. Das heißt, hier geht es darum, Äußerungen, Augenzeugenberichte, Zeitzeugenberichte und die Überreste der Zeit ins Gedächtnis zurückzuholen. Und dafür sind häufig Texte oder Ausstellungen oder Rituale verantwortlich.
Das heißt, in der Erinnerungskultur hat man das gleiche Problem wie wir hier mit der Erinnerung an den Holocaust, dass sozusagen die Zeitzeugen aufgrund des zeitlichen Abstands nicht mehr vorhanden sind oder immer weniger?
Ja, es gibt natürlich langlebige Japaner, mehr als bei uns. Aber auch die gehen allmählich verloren und ihre Erinnerungen aber sind so wertvoll, dass man schon seit langem angefangen hat, sie aufzuzeichnen in Ton- oder in Videodokumenten.
Wie wird denn ganz konkret in den beiden Städten, den Betroffenen Hiroshima und Nagasaki, an den Atombombenabwurf erinnert? Soweit ich weiß, gibt es in jeder Stadt ein Museum.
Es gibt Museen tatsächlich seit 1955 in Hiroshima, das war das erste, und auch eins in Nagasaki. Diese beiden Museen stellen vor allem Objekte aus, die aus der Zerstörung übrig geblieben sind. Sehr alltägliche Dinge, geschmolzene Fahrräder zum Beispiel, Gegenstände, die so verformt worden sind durch die Wucht der Explosion, dass man sich schwer vorstellen kann, was sie ursprünglich mal gewesen sind, und natürlich viele Fotos und Zeitzeugenberichte.
Unterscheiden sich die beiden Museen denn voneinander?
Durchaus. In Hiroshima geht es auch sehr stark um die politische Seite. Das heißt also die Aussage, nie wieder Krieg, nie wieder Atombomben. Das ist eine Bewegung, die in Hiroshima sehr, sehr stark ist. In Nagasaki geht es eher um die Seite des menschlichen Leidens und die Betonung, dass die Opfer eben tatsächlich ein Recht haben, auch als Menschen wahrgenommen und gehört zu werden.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, 1955 wurden diese Museen eröffnet. Wann hat denn Japan überhaupt mit der Aufarbeitung der Ereignisse von damals begonnen?
Japan wird ja nach dem Krieg sofort von den USA besetzt und die USA haben die Erinnerung zunächst einmal zensiert, weil sie selbst nicht sicher waren, wie das die japanische Haltung gegenüber den Amerikanern beeinflussen würde, wenn ständig an dieses Leid erinnert würde. Und deswegen waren die ersten Reaktionen, auch die ersten international bekannt gewordenen Reaktionen, amerikanische Reaktionen. Das heißt also von Forschern, die dorthin gegangen sind, um die Resultate, wenn man es zynisch betrachtet, zu untersuchen, aber auch von amerikanischen Journalisten, die dann sehr schnell dorthin gegangen sind, Fotos gemacht haben, mit Menschen gesprochen haben. Interessanterweise zunächst einmal mit den ausländischen Zeitzeugen, zum Beispiel deutschen Jesuiten, die das Geschehen unfreiwillig beobachtet hatten und sich auf Englisch verständlich machen konnten. Deswegen lief es in den ersten Jahren tatsächlich weitgehend übers Ausland. Als die Besatzungszeit zu Ende war, da hat man dann in Japan selbst angefangen, auch Rituale, Zeremonien, Formen des Gedenkens einzuführen.
Aber zunächst mal hat man es erstmal versucht zu verdrängen?
Man war sich ja noch nicht einmal genau sicher, was die langfristigen Folgen der Atombomben sein würden. Also was Strahlenkrankheit ist und wie sich das auswirkt auf das Weiterleben in diesen Städten. Und natürlich stand am Anfang vor allem das Bemühen, diese beiden Städte so schnell wie möglich wieder zu normalen, in Anführungsstrichen, Städten aufzubauen, sodass man sehr viel versucht hat, am Anfang eben tatsächlich die Spuren zu tilgen. Aber es gab Menschen, die sich schon damals dem widersetzt haben. Zum Beispiel ein japanischer Mann namens Kikawa, dessen Verletzungen am Rücken so schwer waren, dass er dort Keloide davongetragen hat. Das sind Wucherungen auf dem Rücken, Muskelwucherungen und Narben, die typische Folgen sind von solchen Verstrahlungen und die man sein Leben lang nicht mehr los wird, egal wie viele Operationen man da auch macht. Und der Rücken sah so entstellt aus, dass sich schon amerikanische Journalisten 1947 dafür interessierten, Fotos in Life veröffentlicht haben. Und der ist dann vor den sogenannten Atombombendom in Hiroshima gegangen. Das ist also die ehemalige Industrie- und Handelskammer in Hiroshima, deren Gebäude, so ähnlich wie die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin, praktisch als Ruine stehen gelassen wurde, und hat dort einen Kiosk eröffnet, an dem er Andenken aus Hiroshima verkauft hat, an vor allem amerikanische Soldaten und Touristen, später aber auch viele Japaner, die dort hingegangen sind, zum Beispiel auch Schulklassen. Und er hat seinen Rücken gezeigt. Er hat sich also hingestellt, sein Oberhemd ausgezogen und sich fotografieren lassen. Und diese Bilder sind natürlich sehr eindrucksvoll, auch wenn sie bei weitem nicht das gesamte Leid der Bevölkerung repräsentieren können. Aber sie haben sehr viel Aufsehen erregt. Er selbst war dann auch Aktivist. Er hat sich dafür eingesetzt, dass die Atombombenopfer medizinisch versorgt wurden. Er ist auch sehr, sehr lange aktiv gewesen, bis in die späten 1970er Jahre hinein in der japanischen Friedensbewegung. Es gab natürlich auch Menschen, die sich für die Ächtung der Atomwaffen ausgesprochen haben. All das sind Folgen, die in Japan ganz besonders intensiv diskutiert wurden.
Ich erinnere mich dann in den späten 70ern, da gab es dann auch nochmal so eine Aufarbeitung in der Popkultur. Also wir alle kennen wahrscheinlich diesen einen Song von Wishful Thinking. 1965 ist der, glaube ich, geschrieben worden und der klingt so. Ja, Hiroshima, der Song von Wishful Thinking, erinnert natürlich an die Katastrophe, der wir in diesem Jahr zum 80. Mal gedenken. Welche Rolle hat denn die Popkultur im Lebendighalten der Erinnerung gespielt?
Also die Popkultur spielt eine große Rolle. In der Zeile The Shadow of a Man, die in diesem Song ja vorkommt, sehen Sie ja den Reflex einer berühmten Fotografie, wo Sie eben den Schatten eines verbrannten Menschen sehen, der nicht mehr existiert. Aber darüber hinaus gibt es in Japan selbst angefertigte Manga, die sich auf grafische Weise mit dem Geschehen auseinandersetzen. Es gibt Zeichentrickfilme und jede Menge Literatur, Belletristik, sodass das Geschehen in der auch popkulturellen Erinnerung in Japan sehr lebendig ist.
Wie hat sich das denn verändert in den vergangenen Jahren? Wir haben schon gesagt, das mit den Zeitzeugen wird schwieriger. Wie hat sich ansonsten das Erinnern in den letzten, sage ich jetzt mal, vielleicht 10 Jahren verändert?
Eine Stärke im japanischen kulturellen Gedächtnis ist die Ritualisierung. Das heißt, sie führen Zeremonien ein, die sich jährlich wiederholen. Die Ritualisierung hat eine positive und eine negative Seite. Die positive Seite ist, sie können sich dem in der Gesellschaft kaum entziehen, weil zwischen dem 6. und dem 9. August, eigentlich bis hin zum 15. August, dem Tag der Kapitulation dann eben, die Medien sehr intensiv berichten, diese Zeremonien finden an verschiedenen Orten statt, sodass eigentlich jeder, der in Japan lebt, das mitbekommt. Die negative Seite ist, dass über die Jahre sich das abnutzt, dass so eine Art Gewöhnungseffekt entsteht und ein echtes intensives Nachdenken eben sehr schwierig wird. Was Sie jetzt natürlich sehen, ist, dass die junge Generation keinen persönlichen Bezug mehr hat zu den Ereignissen vor 80 Jahren. Also mit wem sollen sie darüber reden, der das persönlich miterlebt hätte? Und das macht es natürlich zu einer besonderen didaktischen Herausforderung, auch in den Schulen darüber zu sprechen. Und man sieht dann schon auch eine gewisse Distanzierung von solchen Themen. Also als wollte man darüber eigentlich gar nichts mehr hören. Das ist so ein bisschen, wie man in Deutschland wohl kaum auch noch über die Gräuel des 30-jährigen Krieges intensiv nachdenkt, obwohl es sich lohnen würde.
Gut, aber der ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich kann mir aber vorstellen, es gibt ja immer noch Spätfolgen bei Opfern. Spielt das nicht eine Rolle, wenn in den Familien selber vielleicht noch Gespräche stattfinden darüber, dass das vielleicht dazu führt, dass die Erinnerung anders lebendig gehalten wird?
Die Zahl der noch lebenden Opfer ist sehr gering. Sie dürfte sich im dreistelligen Bereich befinden und damit sind diese Menschen kaum noch im allgemeinen Bild zu sehen. Aber trotzdem gibt es natürlich gerade in den Medien auch immer wieder Gelegenheiten und Anlässe, das aufzugreifen und Orte vorzustellen, Personen vorzustellen und deren Schicksale.
Aber es ist nicht mehr so Thema von Kunst, Literatur oder Musik oder sowas, dass da noch in Songs oder wie auch immer daran erinnert wird.
Das jüngste Beispiel, das ich kenne, hat in Japan für große Kontroversen gesorgt. Das war, als ein Mitglied einer koreanischen K-Pop-Band ein provokatives T-Shirt getragen hat, das sich so lesen ließ wie gut, dass es Hiroshima gegeben hat, so in der Art. So wurde es in Japan jedenfalls rezipiert und das hat für unglaublich viel Aufregung gesorgt. Also hier werden Nationalismen dann wach von Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben in dem Alter, was Krieg wirklich bedeutet. Und das ist eben auch, das ist das Zynische daran, ja auch Koreaner getroffen hat in diesen Städten. Das scheint dieser junge Koreaner offenbar gar nicht realisiert zu haben.
Und für alle, die mehr wissen wollen über das, was damals geschah, da gibt es ein Projekt, an dem auch Sie beteiligt sind. Vielleicht können Sie das noch kurz vorstellen.
Es gibt eine Initiative, die nennt sich NetGIAS. Das ist ein Projekt, bei dem Zeitzeugenberichte, die mal auf Audio oder Video aufgenommen worden sind, übersetzt werden, sodass Menschen, die kein Japanisch können, dies auch nachvollziehen können. Und wir an der Universität Bonn haben seit einigen Jahren jedes Jahr ein solches Projekt. Unsere Studierenden übersetzen diese Aussagen, diese Berichte ins Deutsche und ins Arabische. Und das wird dann online gestellt. Das kann man alles frei nachlesen dann.
Zu finden unter
NetGITAS, das ist netgitas.com im Internet.
Das sagt Reinhard Zöllner. Er ist Historiker und Japanologe von der Universität in Bonn und wir sprachen über japanische Erinnerungskultur vor dem 80. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki. Herr Zöllner, ganz herzlichen Dank.
Ihnen auch vielen Dank.
Mit der Mode ist das ja so eine Sache. Ständig soll alles neu, alles anders sein. Ständig werden neue Trends ausgerufen, um den Konsum anzukurbeln. Und so überschwemmen dann Klamotten den Markt, hergestellt oftmals unter menschenunwürdigen Bedingungen und alles andere als nachhaltig. Wie es anders geht, zeigen mittlerweile überall auf der Welt junge Label, die für ihre Entwürfe alte Kleidung upcyclen, also wiederverwenden. Erfunden hat diese künstlerische Praxis der in Mali geborene französische Modedesigner Lamine Badian Kouyaté. Jetzt stellt er erstmals in Deutschland sein Label Julibet vor, im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Annette Schneider durfte bereits in die farbenfrohe Welt Kouyatés eintauchen. Sie hat die Funking Fashion Factory besucht.
Coole, übergroße Steppjacken, locker fallende bodenlange Gewänder, lässige Hosenanzüge in leuchtenden Farben, vieles versehen mit großen, farbigen Buchstaben oder Zahlen. Die in einem langen Gang aufgereihten Entwürfe des französischen Modedesigners Lamine Badian Kouyaté machen schnell deutlich, diese Stücke kann jeder und jede gleichermaßen tragen. Geschlechterzuschreibungen fehlen und
er ist, kann man sagen, der einzige Designer aus dem Jahre 1990er, der strikt mit Upcycling arbeitet.
Sagt Kuratorin Bisrat Negassi und zeigt auf einen kurzen Rock aus zig bunten Stoffbahnen.
Das ist ein Rock aus alten Stofffetzen, also erstmal gehäkelt und dann bestickt. Und das ist für mich so das Stück, was wirklich nochmal alles zusammenfasst, was Julibet ist, aus alten Fetzen nach etwas Neues, Großartiges.
Anfang der 1990er Jahre war das in der Modemetropole Paris ebenso revolutionär wie schockierend. Zumal Couyaté das alte Material und den Arbeitsprozess sichtbar hält. Ausgetrennte Ärmel werden schräg in neue Stücke eingesetzt, extra dicke, blutig rote Nähte von innen nach außen gekehrt. Ein langes, türkisfarbenes Gewand, das die Sängerin Rihanna im März bei einer Release-Party trug, besteht aus drei riesigen Sporttrikots samt Spielernummern.
Eben uns bewusst, ja, dass die Modeindustrie eigentlich eins der größten Umweltsünder ist und möchte nicht Teil davon sein, aber trotzdem Mode machen. Und daher bleibt ihm natürlich nichts anderes, als das, was da ist, zu nehmen und dem ein neues Leben einzuhauchen.
Konsequent verweigert der 1962 in Mali geborene Modedesigner und Bassist einer eigenen Afropunk-Band alles, was die Modeindustrie am Laufen hält und verwandelt damit jedes Stück in ein politisches Statement. Gegen Wegwerfmentalität, einengende Geschlechterrollen, sogenannte Idealmaße. Seine lässigen Stücke gleichen Safe Spaces, andere wie das Protestkleid sind Appelle gegen Rassismus und Polizeigewalt. Bisrat Negassi, die selbst Modedesignerin ist und einige Jahre bei Jolibet in Paris gearbeitet hat, zeigt auf ein langes Kleid, auf dem weiß auf schwarz steht:
Justice pour Adama, sans justice vous n'aurez jamais la paix. Ohne Gerechtigkeit wird es niemals Frieden geben. Adama Traoré ist ein junger Mann, der in Paris durch Polizeigewalt umkam. Und das ist auch ein Teil von Jolibet. Ich habe noch gar nicht gesagt, was Jolibet eigentlich heißt. Das heißt Augen auf oder sei wachsam. Und das demonstriert eigentlich auch das Schaffen von Lamine Badian-Couyaté, dass er aufmerksam ist auf bestimmte Themen.
Seit seiner ersten Kollektion 1991 wird die Arbeit des Modedesigners von vielen gefeiert. Bis heute will er bezahlbare Stücke für alle machen, was nicht ganz leicht sein dürfte, wenn mittlerweile auch Stars wie Dua Lipa oder Viola Davis seine Teile tragen. 34 Jahre lang hat Couyatés ungewöhnliche Haltung kein Museum in Deutschland interessiert. Selbst das Museum für Kunst und Gewerbe nicht, das mit seiner riesigen Modesammlung dafür wie gemacht scheint. Bisrat Negassi, die in Eritrea geboren wurde und seit ihrer Kindheit in Deutschland lebt, kam vor 3 Jahren ans Haus und leitet seitdem die Sammlung Mode und Textil. Sie meint:
Einen Blick außerhalb Deutschlands zu werfen und einen Modedesigner eine Plattform in Deutschland zu geben, ist, glaube ich, gar nicht gegeben. Interesse ist nicht vorhanden. Und Ignoranz, darüber brauche ich gar nicht zu sprechen. Natürlich ist es vorhanden, auf allen Ebenen.
Nun hat sich die neue Abteilungsleiterin durchgesetzt und stellt zum ersten Mal in einem bundesdeutschen Museum das engagierte politische Modelabel Jolibet vor, macht Lamine Badian-Couyaté sichtbar. Und sie verspricht:
Das ist der Anfang. Ich meine, das ist ja auch erstmal nur eine kleine Flurausstellung. Aber da kommt noch mehr. Das ist nur der Anfang.
Verspricht Bisrat Negassi. Zu Jolibet, das nachhaltige Label von Lamine Badian-Couyaté, 2 Jahre lang zu erleben im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg und für Fazit gesehen von Annette Schneider. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Und jetzt gehen wir in ein neues Museum, in dem werden ausgestopfte Tiere gezeigt. Aber es handelt sich nicht um ein Naturkundemuseum, denn hier geht es um Kunst. Art Zoo Museum, so heißt dieser neue Ort in Amsterdam. Und an dem wird Taxidermie, das ist die Kunst der Haltbarmachung von Tierkörpern, ganz neu gedacht. Ein Handwerk also, das lange als verstaubt galt, neu entdeckt. Kein Wunder also, dass CNN mit Blick auf die Arbeit der beiden Gründer des Museums schon vom Hottest Thing sprach. Die Kunstkritikerin Kerstin Schweighöfer, sie weiß, wer hinter dem Projekt steckt. Schönen guten Abend, Kerstin.
Schönen guten Abend nach Berlin.
Also, wer hat sich das ausgedacht, ausgestopfte Tiere als Kunst?
Das sind 2 Werbeleute, die heißen Jaap Sinke und Van Tongeren. Und die kommen ursprünglich aus der Werbewelt und die hatten auch ziemlich viel Erfolg damit. Doch als 2013 dann der Burnout drohte, haben sie ihre Agentur geschlossen und ließen sich zu Tierpräparatoren umschulen. Den Segen ihrer Frauen hatten sie. Die dachten, die beiden haben jetzt ein neues Hobby. Aber das Hobby ist dann ziemlich aus dem Ruder gelaufen, weil sie eben jetzt weltweit Ausstellungen haben und auch Aufträge in aller Welt und Kunden bedienen. Offiziell nennen sie sich übrigens Darwin, Sinke und Van Tongeren, weil Darwin, der britische Forscher, der ist der 3. bei ihnen im Bunde, sein Leitspruch, das ist auch der ihre, Wenn alle nach derselben Form gegossen wären, hat Darwin gesagt, gäbe es keine Schönheit. Und um Schönheit dreht sich bei den beiden alles. Sie wollen die Schönheit der Natur zeigen. Und deshalb hat auch jedes Tier seinen eigenen Füllkörper bekommen. Also wenn zum Beispiel 10 Papageien gezeigt werden oder 10 Löwen, dann sieht jeder Papagei, jeder Löwe anders aus. Mit Standardfüllkörpern arbeiten die beiden nicht. Und deshalb gibt es bei ihnen auch keine Hirschköpfe, die nur geradeaus gucken können oder nur nach rechts oder nach links. Ihre erste Ausstellung, die hatten sie schon vor 10 Jahren in London. Und da kam auch Damien Hirst und der sah und kaufte und zwar alles, die gesamte Kollektion, alle 39 Tierkörper. Kunstwerke. Und inzwischen eben zeigen sie ihre Tierkunst überall in der Welt, vor allem außerhalb Europas. Und jetzt ist mit dem ersten Museum in Amsterdam ja ein Traum in Erfüllung gegangen für die beiden.
Damien Hirst hast du gerade angesprochen, der hat ja ein Hai in Form Aldehyd eingelegt und ist damit ziemlich berühmt geworden. Was macht denn jetzt die ausgestopften Tiere dieser beiden zur Kunst?
Ja, es ist ein ganz anderes Handwerk natürlich und die Vorbilder von den beiden, das sind die Tierstillleben alten niederländischer Meister, zum Beispiel von Melchior de Hondecoeter, von Jan Wenix oder Jan Asselijn, das sind die Vorbilder. Und auch die Tiger und die Pferde von Rubens, die gefallen den beiden sehr, diese Dramatik. Und so wie diese alten Meister setzen auch sie ihre Tiere kunstvoll in Szene. Da sitzt dann zum Beispiel ein riesiger Schwan neben einem Himalaya-Fasant und einem weißen Pfau. Und das geht im echten Leben überhaupt nicht. Diese Tiere haben andere Lebensräume, die würden sich auch aus dem Weg gehen. Hier aber werden sie wirkungsvoll arrangiert. Und ein zweiter Grund, warum das hier jetzt Kunst ist, so wie diese alten Meister versuchen auch Sinke und Van Tongeren, die Schönheit der Tiere durch ungewöhnliche Posen, also durch Verfremdung zu akzentuieren. Ja, die Vögel, die spreizen dann spektakulär ihr Gefieder, werfen den Kopf selbstbewusst nach hinten oder heben kokett Bein oder Pfote. Das ist alles anatomisch korrekt. Also die Tiere könnten das in Wirklichkeit auch tun. Sie tun es aber nicht. Das wird hier also wirklich zu einem Drama, wie die Tiere präsentiert werden. Und sie sitzen auch nicht bloß auf Holzbrettern oder auf Ästen, sondern auf Säulen, Balustraden und Tabernakel. Alles wird theatralisch inszeniert, hat mir auch einer der beiden Künstler erzählt, Jaap Sinke.
Die Tiere sind für uns ein Medium. Andere Künstler gebrauchen Farbe oder Gips. Wir verwenden tierisches Material. Uns interessiert nicht die Biologie, sondern die Schönheit der Natur. Die wollen wir herausarbeiten. Wir wollen die Menschen zum Staunen bringen. Wir lassen hier eine Art von ultimativer Wunderkammer entstehen. Und die Wunderkammer ist der Urknall des Museums. So fing es an.
Das klingt jetzt, als wären die Tiere eigentlich so ein bisschen zu einer Deko degradiert.
Ja, man kann natürlich sagen, die Bilder alter Meister von Jan Asselijn, ein riesiger Schwan, der da an einem Teich sitzt, kunstvoll inszeniert, ist auch eine Dekoration. Natürlich spielt das dekorative Element durchaus eine Rolle. Und vielleicht finden manche das auch ja, am Rande von Kitsch. Was beeindruckt, ist die Schönheit und das Handwerk, die Farben, das Spektakel, das Schauspiel, was sie da inszenieren. Es ist, als ob man auf eine Bühne geht und da etwas erlebt und mit anschauen kann. Also das ist schon mehr als nur Deko und auch mehr als Kitsch.
Jetzt hast du schon gesagt, da gibt es auch Tiger und Löwen, also relativ große Tiere, Pferde. Wo kommen denn diese Tiere her?
Also mit wilden Tieren arbeiten die beiden nicht und es ist auch kein einziges Tier, das betonen sie, für ihre Kunst gestorben. Es sind alles Tiere aus dem Zoo oder von Züchtern, die dort ums Leben gekommen sind. Und normalerweise werden die Kadaver dort eben weggeworfen oder verbrannt. Und jetzt ruft die Zoodirektion erstmal bei Sinke und Van Tongeren an, denn bei denen, so hat sich rumgesprochen, bekommen tote Tiere ein zweites Leben. Und zwar eins, in dem ihre Schönheit eben noch besser zur Geltung kommt als im ersten. Und da gibt es auch einige Anekdoten. Ihren ersten Tiger zum Beispiel, den haben die beiden noch selbst mit dem Auto abgeholt. Und sie mussten die Rücksitze umklappen, damit er in den Kofferraum passte, hat mir Jaap erzählt.
Mit 200
Kilogramm tiefgefrorenem Tiger über die Autobahn, das war schon ganz was Besonderes. Die Blicke der anderen Autofahrer werden wir nie vergessen.
Ich finde es sehr spannend, dass die beiden von der Werbung zu Tierpräparatoren wurden. Ist es nicht auch eine ziemlich blutige Angelegenheit, die Tiere auszustopfen?
Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber keineswegs. Wenn man es richtig macht, fließt da kein einziger Tropfen Blut. Das ist wirklich alles eine Frage von Routine und sehr, sehr viel Geduld. Nach einem sauberen Schnitt, hat Jaap mir erklärt, am Bauch, dann gilt es, die Membran zu finden zwischen Körper einerseits und Fell oder Gefieder andererseits. Und das ist eben eine Gratwanderung, auf der man Millimeter für Millimeter voranpirschen muss. Schneidet man zu weit nach außen, sind Fell oder Federkleid zerstört und rutscht das Skalpell dann zu weit nach innen ab, wird es blutig. Also das ist mühsamste Kleinarbeit, wo man sich voll konzentriert. rieren muss. Und nach diesem sogenannten Abbalgen, so heißt dieser Prozess, werden Fell und Gefieder dann sorgfältig gewaschen und auch gereinigt. Und manchmal halten die beiden diesen Prozess mit der Kamera fest. Dann entstehen wirklich wunderbar verfremdete, fast abstrakte Fotos von Federn und Fellen im Wasserbad. Und ein paar dieser Bilder sind auch im Museum zu sehen. Und anschließend werden die Tierhäute dann getrocknet und dem Grundkörper, also diesem Basiskörper, wie ein Maßanzug übergezogen.
So, und wie muss man sich dieses Museum jetzt vorstellen? Sind das Fantasieräume, wo alle möglichen Tiere zusammenfinden, die in der echten Natur niemals in einem Raum versammelt sein könnten?
Ja, genau so. Und noch ein bisschen mehr. Es ist wirklich eine betörende Wunderwelt mit geheimnisvollen Lichtschatteneffekten entstanden. Und das alles auch noch in einem denkmalgeschützten Grachtenhaus aus dem 17. Jahrhundert, wo einst ein reicher Amsterdamer Kaufmann mit seiner Familie gewohnt hat. Und im ersten Saal im Erdgeschoss, da baumelt nun ein Bündel aus 50 nostalgischen Vogelkäfigen, so aus Messing, von der Decke. Auf denen sitzen unzählige bunte Aras und Amazonas-Papageien. Einer wirklich bunter und prachtvoller als der andere. Ein Farbspektakel ist das und täuschend lebensecht. Sie könnten jeden Augenblick auseinanderstäuben und wegfliegen. Und wer sich die Audiotour anhört, die gibt es übrigens auch auf Englisch, bekommt auch noch das entsprechende Vogelgezwitscher dazu.
Maar laten we de reis beginnen.
Und dann der nächste Saal, das ist eigentlich der schönste. Da steht der Besucher in einer raumfüllenden Voliere und ist also selbst gefangen. Und er guckt durch ein Gitter ringsherum auf die verschiedensten Tiere, die da aufgebaut sind. Also die Menschen sind im Käfig, die Tiere frei. Und da sitzen dann zum Beispiel hoch oben auf zwei korinthischen Säulen zwei Tiger, die runtergucken und die Besucher beäugen. Da gibt es einen wunderschönen Gepard, der auf einem Tabernakel sitzt und seine rechte Pfote leckt. Und über dem Kamin hängt ein ovales Wappen. Und wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass das aus 5 ineinander verdrehten Schlangen besteht. Also einer riesigen, dicken Anaconda, zwei Pythons und einer grünen Mamba. Auch die sind täuschend lebensecht.
So, und kann man jetzt sein Haustier vorbeibringen, wenn das verstorben ist?
Nein, das lehnen sie kategorisch ab. Erstens, weil Haustiere in der Regel zu fett seien. Also die wabbelige Fettschicht zwischen Fell und Körper, die würde entsetzlich stinken. Und zweitens, weil ausgestopfte Haustiere nie dem Original gleichen. Mit der Folge eben, dass alle Herrchen und Frauchen in der Regel immer enttäuscht sind. Und deshalb machen die das gar nicht erst.
Tierpräparate neu gestaltet und in Szene gesetzt im Art Zoo Museum in Amsterdam. Und für uns hat dieses Museum Kerstin Schweighöfer schon mal besucht und beschrieben. Ganz herzlichen Dank.
Gern geschehen nach Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier hat jetzt Renate Steininger.
Ein neues russisches Gesetz zensiert Filme, die traditionelle Werte diskreditieren. Mit der Unterschrift von Staatschef Wladimir Putin dürfen solche Filme ab März 2026 dem Publikum nicht mehr gezeigt werden. Was den traditionellen russischen Werten entgegensteht, steht auch im Gesetz. Die Förderung von Egoismus, Freizügigkeit, Unmoral, Drogenkonsum, aber auch die Ablehnung von Russlands positivem Beitrag zur Weltgeschichte. Wenn die Regelung in Kraft tritt, wird das russische Kulturministerium als anstößig eingestuften Filmen die Lizenz entziehen. Praktisch müssen Kinobetreiber und Plattformen die betreffenden Filme dann nach 24 Stunden entfernen. Kritiker bemängeln, dass die Formulierungen so schwammig sind, dass sie auf alles angewendet werden können, auf Tarkowski-Filme und auf alle Hollywood-Produktionen. Nach einem Protestbrief der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat das Londoner Royal Ballet and Opera eine für 2026 geplante Produktion von Puccinis Tosca an der Oper in Tel Aviv zurückgezogen. Darüber berichtet die britische Zeitung The Guardian. Rund 180 Tänzer, Sängerinnen, Musiker und Mitarbeiterinnen hatten in dem Schreiben die Haltung des Hauses zum Gaza-Krieg kritisiert. Man lehne Aufführungen in Israel ab, zitiert die Zeitung daraus, denn die dortigen Institutionen stützten einen Staat, der massenhaft Zivilisten umbringe. Zudem böte die Oper in Tel Aviv Soldaten Freikarten an. Der Brief hob hervor, dass sich die Royal Opera nach der russischen Invasion schnell mit der Ukraine solidarisiert habe. Dass es im Gaza-Krieg anders sei, empfinde man als betäubende Doppelmoral. Bei den Black Lives Matter-Protesten wurde vor 5 Jahren die Statue eines umstrittenen Südstaaten-Generals gestürzt. US-Präsident Trump will sie nun in Washington wieder aufstellen lassen. Im Oktober solle die restaurierte Figur von General Albert Pike erneut in der Hauptstadt zu sehen sein, das teilte die für Denkmäler zuständige Behörde mit. Nach der Tötung des Afroamerikaners George Lloyd bei einem Polizeieinsatz wurde die Statue des Südstaatengenerals 2020 niedergerissen. Trump war gerade in seiner ersten Amtszeit und nannte dies eine Schande für das Land. Im Rahmen der Massenproteste stürzten Demonstranten landesweit Statuen historischer Figuren, die sie in Verbindung mit Rassismus brachten. Ein Stuttgarter Auktionshaus hat zwei gefälschte Druckgrafiken von Pablo Picasso verkauft. Zwei weitere konnten Beamte rechtzeitig sicherstellen, teilte das baden-württembergische Landeskriminalamt mit. Ein Mann mit italienischer Staatsangehörigkeit soll jahrelang professionell hergestellte Fälschungen von Werken aus der Picasso-Reihe La Suite Volare in den internationalen Kunsthandel geschleust haben. Die echte La Suite Volare umfasst 100 grafische Werke. Die hatte Picasso auf Anregung des Kunsthändlers und Verlegers Ambroise Vollard von 1930 bis 1937 geschaffen.
Kultur und Klima. Über das Umdenken in Architektur, Theater, Kunst und Gesellschaft.
Welche Rolle spielt Kultur, wenn es um den Klimawandel geht? Welche Rolle kann sie spielen? Diese Frage hat uns in den vergangenen Tagen hier in Fazit beschäftigt. Auf ganz unterschiedliche Bereiche, von Theater über Tourismus hin zur Architektur, haben wir bislang geschaut. Los ging's mit der österreichischen Kulturwissenschaftlerin Eva Horn vor knapp einer Woche. Jetzt, gegen Ende unserer Reihe, wollen wir mit dem österreichischen Kulturwissenschaftler Thomas Macho auf die Themen schauen, die wir bislang besprochen haben. Schön, dass Sie da sind, Herr Macho.
Ja, ich freue mich auch.
Wissen Sie noch, wo Sie am 9. Dezember 2011 waren?
Am 9. Dezember 2011, ich fürchte, das weiß ich nicht mehr. Ich müsste das vermutlich im Kalender nachschauen, ich würde es aber rauskriegen.
Ich kann es Ihnen verraten, Sie waren hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und zwar im Gespräch mit meinem Kollegen Corbinian Frenzel. Sie haben darüber gesprochen, was Kunst und Klima miteinander verbinden. Anlass war das damals frisch erschienene Buch vom Goethe-Institut Klima, Kunst, Kultur. Das ist erschienen zum Klimagipfel in Lima in Peru damals. Daran gab es auch einen Beitrag von Ihnen. Und in dem Interview mit meinem Kollegen sagten Sie damals, wir erfahren beide als eine Art von Schicksal, nämlich Kunst und das Klima. Hat sich Ihr Blick, Herr Macho, seitdem auf die Beziehung von Kunst und Klima verändert?
Ich glaube nicht wirklich. Ich glaube, die Spannung zwischen Kunst, Kultur und Klima auf der einen Seite und unserem Umgang damit, die spielt sich nach wie vor zwischen zwei, wenn man so will, Extremen ab. Das eine Extrem ist die Erfahrung von Kultur und eben auch von Kunst und eben von Klima, also eine Art von Schicksal. Das andere ist die Erfahrung oder besser gesagt der Wunsch, dieses Schicksal auch zum Projekt zu machen. Und zwischen diesen beiden Extremen, zwischen diesen beiden Eckpunkten, so könnte man vielleicht auch sagen, pendeln wir nach wie vor hin und her. Das große Problem beim Klima und natürlich auch in unserem eigenen Leben besteht darin, dass wir Zukunft so wahnsinnig schlecht und schwer voraussehen und voraussagen können und gleichzeitig auch immer wieder damit konfrontiert werden, dass das, was Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Klimakonferenzen, Politikerinnen und Politiker so sagen, am nächsten Tag wieder ganz anders aussehen mag. Der US-Präsident, der hat ja bei seinem Besuch in UK eben nicht nur sich über die Windräder aufgeregt, die am besten schnell und nachhaltig entfernt werden sollten, sondern eben dann auch ein, zwei Tage, nachdem er aus UK wieder nach USA zurückgekehrt war, weitere Klimaschutzmaßnahmen beendet, Gelder gestoppt und eingefroren. Es geht jetzt so eklatant und direkt darum, Klimaschutz zu bekämpfen, Institutionen aufzulösen, wenn das möglich ist, oder jedenfalls ihre Bezahlungen einzufrieren. Man hat ein Gefühl von Ohnmacht dabei, das ganz dramatische Züge annimmt, vor allem, weil natürlich ganz viele Individuen sich im Moment dann fragen, was für einen Sinn es noch macht, wenn sie sich auf ihrem Balkon Solarpaneele anbringen oder was für einen Sinn es macht, wenn sie klimafreundliche Kühlschränke kaufen und ihre alten Monster entsorgen lassen. Das ist ein Effekt, der aussichtslos Hilflosigkeit und der Ohnmacht gegenüber möglichen und wichtigen Maßnahmen, die man auch selber ergreifen könnte. Und das gilt in gewisser Hinsicht natürlich dann auch für die Kunst und die Kultur im allgemeineren Sinn. Wir gehen in Ausstellungen. Was für einen Sinn es macht, wenn wir uns jetzt Skulpturen angucken, die aus Plastikmüll, der aus dem Meer geborgen wurde, gebaut wurden. Was macht es mit uns, wenn wir Romane lesen, die in postapokalyptischen Zeiten spielen und eben eine längst aus den Fugen geratene Gesellschaft abzubilden versuchen, die vom Klimawandel eben auch in gewisser Hinsicht zerstört worden ist?
Ja, dann versuchen wir doch mal eine Antwort auf die Frage, was hilft es uns, wenn wir eine Plastik aus Plastikteilen, aus Müll, was aus dem Meer gefischt wurde, uns angucken. Was kann das im besten Falle mit uns machen?
Es kann im besten Falle eben nur das aus uns machen, was wir wahrscheinlich ohnehin schon in größeren Zahlen machen. Nämlich man guckt beim Einkaufen, dass man lieber, was weiß ich, die Tomaten, die man ja ohnehin immer in irgendwelchen Schachteln kriegt, dass man das halt nicht in Plastik kauft, sondern halt lieber irgendwelche Papp- und Kartonfabrikate. Man kann natürlich zur Plastikvermeidung seinerseits beitragen, aber das Gefühl, das einen dabei unentdeckt bedrängt und nicht verlässt, ist, dass man angesichts politischer Entscheidungen, angesichts von Kriegen, angesichts von Drohungen mit Atomwaffen und so weiter und so fort, das Gefühl hat, im Moment kumulieren sämtliche Ängste, die wir in den letzten, ja, im letzten Jahrhundert eigentlich alle hatten, auf eine Weise, die bisher unvorstellbar war. Das betrifft also die Wirtschaftsnachrichten, das betrifft aber eben auch eine ganze Reihe anderer Entwicklungen und das betrifft die manchmal etwas diffuseren Ängste, die wir auch kürzlich erst erlebt haben, eben nicht nur Ängste vor Kriegen, wo man immer sagen kann, hier steht wenigstens der Schuldige schon fest, nämlich der Feind. Aber wie viel schwerer ist es, die Schuldigen zu identifizieren an Pandemien? Das hat man auch immer wieder versucht, aber das ist dann nie so ganz gelungen. Ich glaube, es gibt 5 oder 6 Titel für die spanische Grippe. Die Historiker haben sich darum wirklich gekümmert. Und erst 100 Jahre danach ist ein größerer Bericht darüber erschienen, der immerhin die erstaunliche Mitteilung enthalten hat, dass an der spanischen Grippe innerhalb von 1,5 Jahren deutlich, sehr deutlich mehr Menschen gestorben sind als während der ganzen 4 Jahre des Ersten Weltkriegs. Wenn man sich das anguckt, hat man ein Gefühl von Unsicherheit, aber auch von Verlust, von Ängsten, von Bedrohungen, mit denen man gar nicht anders umgehen kann, als mit einer Form von Schutzsuche in der Verweigerung weiterer Kommunikation.
Also es geht nicht mehr nur darum, Bewusstsein zu schaffen. Ich glaube, das haben wir wahrscheinlich, die meisten zumindest, außer die, die sowieso den Klimawandel leugnen. Es geht also mehr um die Wahrnehmung, die gestärkt werden soll. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Kunstform, die das besonders gut kann?
Also es gibt natürlich Kunstformen, die das gut können und versuchen. Wenn wir mal bei den bildenden Künsten bleiben, dann sind natürlich die Techniken, mit denen man versuchen kann, solche Situationen anschaulicher zu machen oder in erschreckende Kontexte zu rücken oder eine Atmosphäre so zu verändern, dass man plötzlich mit Handicaps, mit Hindernissen und mit einem gewissen Schrecken auch konfrontiert wird, den man sonst auch trotz allem Bewusstseins sich vielleicht nicht machen würde. Mich erinnert das manchmal daran, dass es eine Zeit lang in Museen und Ausstellungen üblich wurde, die Lichter abzuschalten, damit Menschen erfahren können, wie es eigentlich sich anfühlt, nicht sehen zu können. Und das in einer Welt, in einer Gesellschaft, in der auf Sehen fast alles ankommt. So ähnlich kann man das natürlich auch mit dem Klimawandel versuchen. Aber das Problem dabei ist, alles spielt sich in dem Klima im Sinne des sozialen Klimas ab.
Was aber sich, auch das hat sich ja verschärft.
Das hat sich
rauer geworden, wie man so sagt.
Verschärft. Es ist rauer geworden, polarisierter geworden, unkommunikativer geworden. Es ist irgendwie eine erschreckende Entwicklung, die viel mit Angst zu tun hat. Denn auf Angst, und das muss man vielleicht noch einmal unterstreichen und betonen, reagieren wir in der Regel immer mit Abwehr, mit Zorn, manchmal auch mit Neid, manchmal auch mit Gier. Man muss noch möglichst viel anhäufen, man muss möglichst rasch noch alles einkaufen, was man bräuchte, um monatelang auch noch einen Nuklearkrieg womöglich zu überleben. Ich weiß, dass Douglas Rushkoff in seinem Buch über Survival of the Fittest vor kurzem geschrieben hat, dass er von einem der ganz großen Silicon Valley Think Tanks eingeladen wurde, um über die Konsequenzen und Folgen und Fragen, die eben auch gerade mit Klimawandel und Krieg in Zusammenhang stehen und dann zu seiner Überraschung festgestellt hat, dass das, was die von ihm wissen wollten, darauf abzielte, herauszufinden, wie sie ihre Bunker am besten bauen und absichern und wie sie sozusagen diese, Geld spielt ja keine Rolle, wie sie diese unterirdischen Bunker eben wirklich überlebenstüchtig machen, womöglich für Jahrzehnte. Und man fragt sich immer, warum will jemand jahrzehntelang in einem Bunker leben, statt sich zu überlegen, wie er diese Situation verhindern könnte, insbesondere wenn es um Mächtige geht, wie in diesem Fall.
Jetzt ist es ja auch so, dass die Kulturereignisse, also große Festivals, ich denke zum Beispiel an die Kunstbiennale in Venedig, die uns ja über Klimawandel unter anderem aufklären wollen mit bestimmten Kunstwerken, dass die ja unseren eigenen Fußabdruck ja wieder massiv verschlechtern, unseren ökologischen. Also da beißt sich ja mitunter auch die Katze in den Schwanz. Es gab neulich Meldungen darüber, dass allein das Festival in Avignon sehr große CO2-Mengen verbraucht, dadurch, dass die Leute halt anreisen, diese langen Wege auf sich nehmen. Am Ende stecken wir in dem Dilemma, wir wollen uns informieren und leisten eigentlich wieder unseren eigenen Beitrag dazu, dass es schlimmer wird. Das muss ja irgendwie zwangsläufig zu einer Resignation führen, oder?
Ja, das führt auch zwangsläufig zu Resignation. Resignation ist auch natürlich eine Antwort auf Angst, aber diejenige, die die meisten eben dann doch nicht wählen, da weicht man dann lieber auf den Zorn und auf die Wut aus. Und mich hat vor kurzem erst nach Lektüre von Martha Nussbaums Buch, das übrigens 2012, glaube ich, erschienen ist, trotzdem ein sehr hellsichtiges Buch ist. Das heißt Königreich der Angst und ist ein Versuch, eben die Frage zu stellen, wie wir mit Angst gewöhnlich umgehen. Und dann stellt man fest, okay, Zorn und Neid und Gier und Ekel, Rassismus, Sexismus und so weiter sind Reaktionsformen, die hier immer wieder gewählt werden, weil sie eben was zu tun haben mit der Suche nach dem Schuldigen. Und ich habe mir dann oft gedacht, es ist wahrscheinlich so, dass auch in kollektiven Sphären, das heißt in der Kultur, da so eine Art von Regression stattfindet, mit der wir im Moment auch konfrontiert sind. Eine Regression, die interessanterweise die Psychoanalytikerin Melanie Klein vor vielen, vielen Jahren als Elemente der Entwicklung des Kleinkindes beschrieben hat. Da hat sie immer behauptet, die frühe Position des Kindes sei die paranoid-schizoide Position, bei der man permanent eigentlich bedroht ist, permanent Angst hat und im Zweifelsfall eben immer nach dem Schuldigen sucht. Und die reife, die erwachsene Position, die hat sie, was vielleicht nicht ganz so ein glücklicher Terminus ist, als depressive Position beschrieben, nämlich als etwas, was auch solidarische Motive und Bewegungen zulässt, nämlich Einsicht in die schwierige Lage, die Auseinandersetzung mit all dem, was zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt passiert. Aber diese depressive Position, sozusagen die geteilte Einsicht in die gemeinsame Sterblichkeit, die rutscht halt dann viel zu schnell wieder in die paranoid-schizoide Position ab. Und wenn man wiederum diese Position historisch sich anschaut, da stellt man fest, okay, so furchtbar viel hat sich nicht geändert. Also es sind sehr häufig die Frauen, es sind manchmal auch die Kinder, aber häufiger natürlich eigentlich die Frauen. Es sind die Juden, es sind aber auch die Muslime und der Islam. Es sind manchmal, gerade in Pestzeiten, auch die Ärzte. Und schon damals war der Verdacht groß, dass eigentlich die Ärzte für die Ansteckung sorgen. Diese Umgangsformen mit Angst haben sich offenbar jahrhundertelang nicht geändert.
Okay, wenn wir uns jetzt also erwachsen verhalten wollen, reflektiert und reif auf diese schrecklichen Umstände reagieren wollen, wie kann uns denn jetzt konkret Kultur und Kunst dabei helfen? Gibt es einen Weg, den uns Kultur und Kunst weisen kann?
Diesen Weg zu finden ist gar nicht leicht. Mir selbst, um es jetzt mal persönlich zu beantworten, helfen am meisten gut geschriebene Bücher, die quasi in diesem Zwischenraum zwischen Literatur und sachlicher Information und Auseinandersetzung mit, die an diesen Themen arbeiten, die das nicht verleugnen. Es hat keinen Sinn, jetzt irgendwelche Utopien von schönen und besseren Welten sich anzuhören, aber es kann oft sehr hilfreich sein, zu gucken, wie einzelne biografische Zweige, wie einzelne historische Wurzeln miteinander zusammenhängen und das in guten Darstellungen zu lesen. Also solche guten Sachbücher, die ebenso wenig reine Wissenschaft sind, wo man das Gefühl hat, man steigt nach dem dritten Absatz aus, noch jetzt irgendwie nur literarische Fabulierer Kunst demonstrieren, das hilft mir zum Beispiel persönlich viel.
Ein Film, der mich im Zusammenhang mit dem Klimawandel sehr beeindruckt hat, war dieser Film Don't Look Up. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Da wird vorausgesagt, dass ein Meteorit auf die Welt einschlagen wird und dass die Welt vernichtet wird. Und man könnte es aber verhindern, indem man jetzt die Kräfte bündelt und ein Programm aufstellt, um diesen Meteoriten abzufangen. Am Ende sind die Reichen, die das auch ignoriert haben, diejenigen, die sich auf einem anderen Planeten absetzen. Das ist ja jetzt nicht so unrealistisch, wenn man an Elon Musk und andere denkt. Und die anderen auf der Welt Verbleibenden bereiten sich auf das nahende Ende zu. Ich habe gedacht, das ist ein Film, der eigentlich so viel erklärt hat, was hier gerade stattfindet und die gleichzeitige Ignoranz, das einfach zuzulassen. Und vielleicht ist das ja auch eine Befreiung, wenn man denkt, dann kommt es halt so und dann halten wir uns an den Händen und gehen gemeinsam in den Tod.
Genau. Also das ist eine Reaktionsform, und um auch einen Film zu zitieren, der in diesem Zusammenhang mich auch sehr beeindruckt hat, das ist Lars von Triers Melancholia mit Charlotte Gainsbourg und Kirsten Dunst. Da kollidiert eben gleich ein mittlerer Planet mit der Erde. Und da gibt es diese Schlussszene für alle diejenigen, die es gesehen haben, dieses improvisierte Zelt und um das Kind, das dann eben dem versichert wird, wenn sie in dem Zelt sind und sich an der Hand halten, dann haben sie eine Chance, diese Katastrophe zu überleben, was natürlich gelogen ist, aber dann doch genau diese Atmosphäre, dieses Klima des Einverständnisses, des Einvernehmens, des Gemeinsamen stiftet. Und das ist auch die einzige Utopie, die ich immer wieder im Moment im Kopf habe, dass ich sage, okay, wie kann man in einem Zeitalter eigentlich auch nach den Religionen, wenn man jetzt die wirklich wahnsinnigen Gruppen von Predigern und evangelikalen Gläubigen mal beiseite lässt, wie kann man in einem Zeitalter nach der Religionen eine Art von Gemeinsamkeit ohne Suche nach den Schuldigen herstellen, in der wir zumindest diese geteilte Erfahrung unserer Sterblichkeit kommunizieren und wahrnehmen können. Wie gelingt das? Da ist mir auch eine kleine Bemerkung von einem meiner Lieblingsphilosophen, nämlich von Günther Anders, untergekommen, der über diese Dinge ja schon seit den 50er Jahren nachgedacht hat, nämlich nach dem Abwurf der ersten Atombombe auf Hiroshima und dann auf Nagasaki. Und der schreibt einmal über die Angst, dass wir lernen müssen, so etwas wie eine liebende Angst zu entwickeln. Eine Angst, die also nicht immer nur von dem spricht, was uns bevorsteht, sondern eine Angst, die eigentlich die Angst um den Fortbestand der Welt ist. Das hat er 1959 an der FU in Berlin vorgetragen. Und dann denkt man sich, mein Gott, wie lange ist das jetzt her? Das sind jetzt über 60 Jahre. Und seitdem beschäftigt mich diese Vorstellung von der liebenden Angst immer wieder. Und gedacht habe, Angst verleugnen funktioniert nicht. Es konvertieren in die Suche nach den Schuldigen funktioniert noch schlechter. Polarisiert Gesellschaften, zerspaltet sie, führt auch zum Wählen faschistischer Neuparteien und so weiter. Aber liebende Angst, eine, die auch Elemente des Solidarischen aufgreift, das ist vielleicht eine Möglichkeit, bei der uns auch Kunst und Kultur helfen könnten.
Was für ein schönes Schlusswort. Wir nehmen liebende Angst mit. Vielen Dank, Thomas Macho, Kulturwissenschaftler. Wir sprachen über Kultur und Klima. Herzlichen
Dank. Vielen
Dank,
liebe Frau Burkert.
Und morgen fragen wir dann in unserer Sommerreihe, wie sich Schriftsteller dem Klimathema widmen. Und damit sind wir bei der Fazit-Kultur-Presseschau mit Gregor Sander. In den Feuilletons der Zeitung vom Mittwoch, dem 6. August, stieß er zunächst noch einmal auf eine neue Sprachregelung, die wir hier gestern schon kommentiert haben.
In der Taz lesen wir eine sprachliche Unabhängigkeitserklärung von Robin Detje. Der Autor, Regisseur und Übersetzer, der für seine Sprachkunst unter anderem mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde, möchte sich von den folgenden handelnden Personen abgrenzen. Der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat für sein Amt das berühmte Genderverbot ausgesprochen, weil das berüchtigte Gendersternchen die Schönheit der Sprache verletze. Der FAZ-Feuilleton-Herausgeber Jürgen Kaube hat ihm applaudiert. So fasst der Taz-Autor die Vorwürfe zusammen, und das bringt ihn sprachlich so auf die Zinne, dass es kaum noch vorzulesen ist. Wut se fugigen Fug! Wer glauben Fatz-Faxen-Männer, dass sie sind? Was erlauben Kulturstaatsminister sich? Fragt er seine Leserinnen und Leser, kündigt dann quasi dem Land und der Sprache und gründet seine eigene Wortrepublik. Ihr könnt mich bayerisch schulkreuzweise. Ich mache nicht mehr mit. Hiermit trete ich offiziell aus meiner Nationalsprache aus. Ab jetzt bin ich sprachlich staatenlos und spreche und schreibe nur noch meine eigene Sprache. Alles meins, alle Worte, alle Regeln, Zutritt für Staatsräson verboten. Ausgerechnet in der so gescholtenen Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird dann gefragt, wird ein Text von Menschenhand zum Statussymbol eleganter Gedankenführung? Auch hier ist der Fragensteller ein Schriftsteller. Christian Kortmann versucht zu klären, ob in Zukunft durch die vielen in Sekundenschnelle erstellten KI-Texte selbstverfasste Zeilen ein richtig kostbarer Wert werden. Es folgt erstmal die Anklage gegen die künstliche Intelligenz durch den Autor. So stößt KI etwa beim Erschaffen einer kampagnenfähigen Headline auch mit dem raffiniertesten Meta-Prompt an ihre Grenzen und wirft wenig feinsinnige, oft gehörte und klischierte Abziehbilder aus, referiert Kortmann. Wohingegen der vom Menschen geschaffene Text in der FAZ so besungen wird. Der minimale menschliche Makel, die Rauheit, wird als Ausweis höchster Güte wahrgenommen, denn die Suche nach Perfektion ist attraktiver als die Perfektion selbst. Jede andere Argumentation wäre bei einem Schriftsteller allerdings auch beruflicher Selbstmord. In der Taz wird sogar dazu aufgerufen, künstlerisch ruhig mal in den Dialekt auszuweichen. Alles in Hochdeutsch zu spielen, kann bestimmte Rollen einengen. Schließlich haben wir ja diesen Sprachreichtum, erklärt uns hier Johanna Wokalek, die sich als einzige professionelle Schauspielerin im Kinofilm Milch ins Feuer den hohenloheschen Dialekt aneignen musste. Alle anderen Laiendarsteller in dieser Geschichte über drei Generationen von Bäuerinnen stammen aus der Region Hohenlohe in Baden-Württemberg. Sogar die Oma der Regisseurin Justine Bauer spielt mit und Florian Keindl zeigt sich in der Süddeutschen Zeitung mit dem Ergebnis zufrieden. Mit ihrem gelungenen Erstlingswerk schafft Bauer einen frischen, unverstellten Blick auf althergebrachte Lebensentwürfe. Szenen vom Melken der Kühe im Stall wechseln sich ab mit Momenten, in denen die Freundinnen schwimmen oder verträumt im Gras liegen. Was jetzt nicht gerade klingt wie ein Bauernblockbuster, bekommt auch in der Taz gute Noten und vielleicht liegt der Zauber des Films ja an der Sprache. Oder wie es Johanna Wokalek sagt, ein Dialekt ändert den Sprachrhythmus und dieser andere Rhythmus ändert etwas am Atem und der Körperlichkeit. Er bringt eine neue Farbe mit hinein. Das ist faszinierend. Enden wollen wir hier heute mit einem offensichtlich äußerst gelungenen Sprachgebrauch, der zum Buch Himmelsstriche vom Leben der Vögel und Überleben der Menschen von Bernhard Malkmus führte. Josef Reichholf ist von diesem Sachbuch über die Vogelwelt an der englisch-schottischen Küste so begeistert, dass er in der Tageszeitung Die Welt zur Vorsicht beim Lesen rät. Das Buch ist ein Lesevergnügen. Es sollte wohl dosiert gelesen werden, zum Genießen der Formulierungen.
Die Kulturpresseschau von und mit Gregor Sander. Und das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Im Namen des gesamten Teams danke ich für Ihr Interesse und wünsche eine gute Nacht.